auch davon abhängig, in welcher Form Alarm erscheinen wird. Und Sie haben ja dieses Buch auch selbst illustriert mit ganz wunderbaren Zeichnungen, die hier im Buch verteilt sind. Und die passen immer so ganz haargenau zu dem, was gerade erzählt wird. Haben Sie das beim Schreiben schon im Blick auf oben Seite 74 mit dem Pantoffelkirchen hin und dann muss ich auf Seite 73 anfangen, die Überleitung von Pantoffelkirchen zu finden?
Ja, an einem bestimmten Punkt ist dann die Gestaltung sehr relevant fürs Weiterschreiben. Diese Illustrationen, die stammen nicht von mir, sie sind von mir gefunden. Also ich arbeite eher so als Herausgeberin von naturwissenschaftlichen Grafiken in dem Fall. Und klar, dann habe ich den Text halt so immer noch so geschrieben, dass genau an einer bestimmten Stelle halt die Steirische Seekuh kommt. Es gibt auch diese Kolumnen, Titel, die halt einen biologischen Fachbegriff auf der Seite verorten und es passt dann alles. Ich bin jetzt gespannt, wie es bei Übersetzung wird. Ich will mir was einfallen lassen. Klar, das gehört alles dazu. Das ist aber auch ein großer Trost. Also wenn man mit dem Schreiben nicht mehr weiterkommt, dann eben ins Layout reinzugehen und die Buchstaben ganz groß sich anzuschauen. Animiert dann immer zum Weitermachen. Schlimm ist es beim Setzen, weil ich natürlich als Schülerin von Forstmann im weitesten Sinne auch natürlich störende Löcher nicht ertragen kann und dann eben im Korrektorat anfangen, den Text umzuschreiben, damit die Löcher verschwinden. Und da sind dann irgendwie auch die armen Korrektorinnen wahnsinnig geworden.
Ja, wir werden jetzt einen Ausschnitt daraus hören, und zwar den Anfang des Romans, wie aus all diesen Überlegungen dann tatsächlich eine Geschichte wird. Und zwar die Geschichte der Biologie- und Sportlehrerin Inge Lohmark, die seit 30,5 Jahren am Charles-Darwin-Gymnasium im Nordosten Deutschland unterrichtet und wie diese nach den Sommerferien ihre Schüler begrüßt. Das hören wir jetzt.
Es eignet sich aber tatsächlich gut und ich denke immer noch, dieser erste Satz ist tatsächlich gut. Weil dieser erste Satz war auch der erste Satz, den ich auch von so einem Buch wusste. Und ich dachte, mit so einem tollen ersten Satz kann ein nur tolles Buch rauskommen. Setzen, sagte Inge Lohmark und die Klasse setzte sich. Sie sagte, schlagen Sie das Buch auf Seite 7 auf und Sie schlugen das Buch auf Seite 7 auf. Im Übrigen ist es die Seite 7 im Buch auch. Meine Lektorin meinte, es wird keiner merken. Deswegen sagt es Ihnen. Sie mit Weber hat es gemerkt und hat es auch nicht, sind die, als wir es geschrieben haben, oder? Sie sagte, schlagen Sie das Buch auf Seite 7 auf und sie schlugen das Buch auf Seite 7 auf. Und dann begann sie mit dem Ökosystem, mit den Naturhaushalten, mit den Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen, mit den Banken zwischen den Lebewesen und der Umwelt, dem Wirkungsgefüge von Gemeinschaft und Raum. Vom Nahrungsnetz des Meeresspeichers kam sie zur Nahrungskette der Wiese. Von den Flüssen zu den Seen und schließlich zur Wüste und zum Wattenmeer. Sie sehen, niemand, kein Tier, kein Mensch kann ganz für sich allein existieren. Zwischen den Lebewesen herrscht Konkurrenz und manchmal auch so etwas wie Zusammenarbeit. Aber das ist eher selten. Die wichtigsten Formen des Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuberbeutebeziehungen. Während Inge Lohmark eine Tafel Pfeil von den Rosen, Flechten und Pilzen zu den Regenwürmern und Hirschkäfern, Igeln und Spitzmäusen, dann zur Kugelmeise, zum Rehen, zum Habicht und schließlich am letzten Pfand zum Wolf zu, entstand nach und nach die Pyramide, auf deren Spitze dann ein Schimmer Raubtieren hockte. Da
Tatsache ist, dass es kein Tier gibt, das Adler oder Löwen frisst. Sie traten einen Schritt zurück, um die Aussagen der Kreidezeichnung zu betrachten. Das Wirkungsfallschema verwendet Produzenten und Konsumenten erster und zweiter Ordnung, Erzeuger mit dem erst, zweiten Drittverbrauchern sowie den unvermeidlichen Kleintieren ersetzen. Allesamt verbundene Atmung, den Fluss von Wärme und Zuwachs von Biomasse. In der Natur hat er alles seinen Platz. Und wenn vielleicht auch nicht jedes Lebewesen, so doch zumindest jede Artenbestimmung, fressen und erfressen werden, ist auch wunderbar. Übertragen Sie das in Ihr Heft, was Sie sagte, wurde gemacht. Das Jahr begann jetzt. Die Juni und Ruhe war endgültig vorbei, die Zeit der brütenden Hitze und nackten Oberarme. Die Sonne knallte durch die Glasfront und verwandelte das Klassenzimmer in ein Treibhaus. In ihren Hinterköpfen keine Zusammenarbeitung, die bloße Aussicht darauf, ihr Tage nichts mit sich zu verschwenden, braucht den Kindern jede Konzentration. Mit Schonbadaugen und fettiger Haut und schwitzigen Freiheitsnamen hingen sie auf den Stühlen und büßen ihn für ihren Entgegen. Die einen wurden farbig und unzurechnungsfähig, andere täuschten ihm das Namen des Zeugnisses Unterwürfigkeit vor. Und schon wieder mehr Leistungskontrollen als Lehrerprüfung, die Katzen erlegen und so werden uns mehr erlegen. Nur um in der nächsten Stunde nach der Mündung zu fragen, mit gezückten Taschenrechner bedienen ich darauf die Verbesserung ihres Durchschnitts auf drei Stellen der Lehrerprüfung zu errechnen. Aber Inge Lohmann gehörte nicht zu den Lehrern, die am Ende des Schuljahres einknickten, nur weil sie bald gegenübergelernt wurden. Die hatte keine Angst davor, so ganz auf sich gestellt, die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Einige Kollegen wurden, die näher die Sommerpause rückte, von geradezu zeitlicher Nachgiebigkeit heimgesucht. Ihr Unterricht bekam zum hohen Glück noch Theater. Ein Versonderblick hier, ein Tätschen da, Kopf hoch, Getue, elendiges Filme schauen. Eine Inflation guter Noten, der Hochverrat und die Katze erwünscht. Und erst wie uns und der Endjahresnoten abzuholen, noch ein paar hoffnungslose Fälle in die nächste Klasse zu liefern. Als ob dann die Lehrer geholfen wäre. Die Kollegen kapierten einfach nicht, dass sie nur ihre eigene Gesundheit schadeten und die Schüler eingingen. Dabei waren es nichts als Benutzer, weil sie jede Lebensenergie rauchten, sich vom Lehrkörper ernährten, von seiner Zuständigkeit und der Angst, die Aufsichtspflicht zu verletzen. Unentwegt fielen sie meinen Händen, mit unsinnigen Fragen, dürftigen Einbindungen und unappetitlichen Vertraulichkeiten, als Vampirismus. Inge Lohmann ließ sich nicht mehr auslaufen. Sie war dafür bekannt, dass sie die Zügel anziehen und die Leine kurz halten konnte. Ganz ohne Tobsucht, Zahnfall und Schlüsselbombe dabei. Und sie war stolz darauf. Nachlassen konnte man immer noch. Hier und da ein Zuckerbrötchen als Halt von Hunger. Wichtig war, den Schülern die Richtung vorzugeben, den Schallklappen anzulegen und ihre Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Und wenn wirklich man Unruhe herrschte, braucht man nur mit dem Fingernägel über die Tafel zu kratzen oder vom Hundewandwurm zu erzählen. Für die Schüler war es ohnehin das Beste, sie in jedem Moment spüren zu lassen, dass sie ausgeliefert waren, anstatt ihnen vorzugaukeln, sie hätten irgendetwas zu sagen. Bei ihr gab es kein Mitspracherecht und keine Wahlmöglichkeit. Niemand hatte eine Wahl. Es gab die Zuchtwahl und sonst nichts. Das Jahr begann jetzt. Auch wenn es schon jetzt angefangen hat, jetzt kommt für die Leute am 1. September der dieses Jahr auf einen Montag fiel. Und Inge Lohmann fasst ihre guten Vorsätze jetzt, im verwelkten Sommer und nicht in der kleinen Silvesternacht. Sie war immer froh, dass ihr Schulplaner sie sich über den kalendarischen Jahreswechsel brachte. Ein einfaches Umblättern, ohne Countdown und Sitzplatzgeklirre. Inge Lohmann sah über die drei Bandreihen und bewegte den Kopf der Bandreihen. Das hatte sie perfektioniert in all den Jahren, den allmächtigen und bewegten Blick. Beim Statistik waren dann mindestens zwei dabei, die sich wirklich für das Fach interessierten. Und dann geht es aus, da war die Statistik angefangen. Da aus der Normalverteilung hin und her, werden sie es nur bisher geschafft. Man sah in den sechs Wochen allerlei an. Die Bücher hatte keiner von den aufgeschlagenen großen Fehlern. Nicht mal ganz so groß wie früher, aber immer noch zu lang. Das würde mindestens einen Monat dauern, bis man sich wieder an den Weg aus der Schule gewöhnt hatte. Wenigstens mussten sie nicht ihre Geschichten anhören. Wie konnten sie der Schwanecke erzählen, wenn jeder mal in Klasse ein Kinderspiel veranstaltet hat? Nach einer halben Stunde waren alle Beteiligten in den Fehler eines roten Rotklons verheddert und konnten die Namen und Hobbys ihrer Sitznachbarn aufsagen. Es waren nur vereinzelt ein paar Plätze besetzt. So viel als recht, auch wie wenig es waren, sterbliches Publikum in der Naturtheater. 12 Schüler, 5 Jungen und 7 Mädchen. Der 13. war wieder zurück auf die Realschule gegangen, obwohl die Schwanecke sich mächtig für ihn ins Zeug gelegt hatte, mit wiederholten Nachhilfestunden, Hausbesuchen und psychologischen Gutachten. Irgendeine Konzentrationsstörung, was es denn alles war. Glaubte an eine Leseentwicklungsstörung. Nach der Leserechtschreibschwäche die Rechenschwäche. Was würde als nächstes kommen? Eine Biologieallergie? Früher gab es noch unsportliche und unmusikalische. Und die mussten trotzdem loslaufen und mitsingen, alles an der Frage des Willens. Es lohnt einfach nicht, die Schachtel zu schlagen. Gerade im Ballast wäre das Fortkommen der anderen Weltmütter, geborene Wiederholungsfähiger, Parasiten und gesunden Klassenkörper. Früher oder später würden die Unterbelichteten auch nicht der Stücke bleiben. Es wäre auch empfehlenswert, mit der Wahrheit so früh wie möglich zu konfrontieren, anstatt ihm an jedem Scheitern eine neue Chance zu spendieren. Mit der Wahrheit, dass die Voraussetzung dafür ein vollwertiges, also nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden, einfach nicht mehr. Wozu die Heuchelei? Nicht jeder konnte es schaffen, auch und auch. Windräder waren in jedem Jahrgang dabei. Bei manchen könnte man schon froh sein, wenn es gelang, ihn einfach grundlegende Tugenden anzutrainieren. Pünktlichkeit. Sauberkeit. Es war ein Thema, dass es keine Konflikte mehr gab. Ordnung, Fleiß, Mitarbeit, Begraben. Ein Arbeitszeugnis für dieses Bildungssystem. Je später man einen Versager los wurde, desto gefährlicher wurde er. Fing an, seine Mitmenschen zu bedrängen und unberechtigte Forderungen zu stellen, nach vorzeigbaren Abschlüssen und einer positiven Beurteilung womöglich sogar nach einem gut bezahlten Arbeitsplatz und einem glücklichen Leben. Das Resultat langjähriger Unterstützung, kurzsichtigen Wohlwollens und fahrlässiger Großherzigkeit. Bei den hoffnungslosen Fällen weiß machte, dazu zu gehören, da braucht es nicht zu wundern, wenn sie irgendwann mit Ohrbomben und kleinkalibrigen Wesen in die Schule marschierten und sich zu rächen für all das, was ihnen jahrelang versprochen oder wieder vorenthalten wurde. Ach, dann möchte ich erkennen, dass ich komme. Neuerdings brauchte ich jetzt wieder seine Selbstverwirklichung. Das war lächerlich. Nichts und niemand war gerecht, eine Gesellschaft schon gar nicht. Nur die Natur vielleicht. Nicht umsonst hat uns das Prinzip der Auslese zu dem gemacht, was wir heute waren. Das Lebewesen mit dem tiefsten gefürchteten Entwürfen. Aber die Schwanigen, die Integrationswut hat es wieder nicht lassen können. Was sollte man auch von jemandem erwarten, der aus Bankern Buchstaben und aus Stühlen Halbkreise formte? Lange Zeit ein großes U, das sich am Lehrertisch umarmte. Allerdings war sogar ein eckiges O, so dass mit allen verbunden war, dass kein Anfang und kein Ende mehr gab, sondern nur noch den runden Augenblick, wie sie einmal im Lehrerzimmer kommt hat. Von den F-Klässlern ließ sie sich duzen. Carola, so wie sie nennen, hatte immer noch keine Schülerin sein können. Carola, meine Güte. Sie war manchmal Friseur. In der Lohmann sieht ihre Schüler in der 9. Klasse. Es war eine Angewohnheit aus der Zeit, in der sie in diesem Lebensjahr der Jugend geweiht worden waren, mit weltweit in einem menschen- und sozialistischen Entenstrauß. Es gab kein wirkungsvolleres Mittel, sie an die eigene Unfertigkeit zu erinnern, sie sich vom Leib zu halten. Zum professionellen Verhältnis gehörten keine mehr. Kein Verständnis. Armselig, aber begreiflich, wenn Schüler und Jungs der Lehrer holten, das Griechen vor der Macht habe. Unverzeihlich hingegen war es, wie sich Lehrern halten zu ihren Schwestern. Halber Hintern auf den Lehrerpult, geklappte Moden und Wörter und in halsbunte Tücher, kandierte Strähnen. Alles nur, um sich mit ihnen gemein zu machen, ohne Würde. Den letzten Rest Anstand gaben sie preis für die kurze Illusion einer Gemeinschaft. Allen voran natürlich die Schwanigen und Erwicklungen und Tuschel und Gören, die sie in Pausengespräche verwickelte und Stimmen und Opfer, von denen sie glückspäulig und mit Schnittblicken die allerbilligste Schlüsselreizschau anzog. So lange nicht in den Spiegel geschaut. Wenn nur man Kapital übernehmen und sie wieder in ihren Haaren nimmt. Das Schwärmen war ein unreifer fehlbeleideter Gefühlsüberschwang einer hormonell bedingten Zentiertheit, deren Wachse befiel. Die Rockzipfel der Mutter schon entwöhnt und den Reiz aus anderen Geschlechtsorganen gewachsen. Ersatzweise wurde ein hilfloser Geschlechtsgenosse oder ein unerreichbarer Folgenträger zu einer Zeit mit unausgewogener Gefühle, flächige Wangen, klebrige Augen, einzelne Nerven. Eine peinliche Verfehlung, die sich im Normalfall mit der abgeschlossenen Reifung der Keimdrüse von selbst erledigt hat. Aber natürlich, wenn die fachliche Kompetenz fehlte, wäre wohl sein Unterrichtsstoff nur noch mit Hilfe sexueller Signale los. Scharwenzende Referendare, sogenannte Lieblingslehrer, die Schaniker. Wie sie auf der Lehrerkonferenz ihr Engagement für den Idioten aus der 8. verteidigt hatte, die Stimme falten geworfen und mit ihrem rot angemalten Mund ins Kollegium gerufen, wir brauchen schließlich jeden Schüler. Es hätte nur noch gefehlt, dass ausgerechnet sie. Die kinderlose Schwanige, die vor kurzem auch unter ihrem Mann sitzen gelassen wurde, war davon angefangen hätte, dass die Kinder noch unsere Zukunft wären. Von wem Zukunft? Diese Quelle war nicht die Zukunft, genau genommen war die Vergangenheit. Vor ihr saß die 9. Klasse, das war die letzte, die es am Schaltzahn in der Nase geben sollte und die in 4 Jahren ihr Abitur machen würde. Und ihre Nummer sollte die Klassenlehrerin spielen, einfach nur Klasse 9. Die brauchten keine angehängten Buchstaben mehr, die sie früher von A bis B vergeben hatten. Mit Jahrgängen so stark bei einer Kompanie im Kriegsfall, jedenfalls zahlenmäßig. Gerade so hatten sie noch mal eine Klasse zusammengekreist. Das war ein wunderbar, so der geburtenschwächste Jahrgang im Bundesland. Für die Klassenstunden danach hat es nicht mehr gereicht. Auch nicht, als ich herumsprach, dass es das Ende für das Jahr bedeutete und sich die Kollegen von den drei Regionalschulen darauf einigten, die den Empfehlung gegen das Jahr der Oberstufe groß zu werden zu können. Die Folge war, dass jedes halbwegs alphabetisierte Kind in den Ersatzgestalt erhoben wurde. Eltern, die überzeugt waren, dass ihr Kind entgegen jeder Empfehlung aufs Gymnasium gehört, hat es immer gegeben. Aber mittlerweile gab es in dieser Stadt nicht mal mehr genug Eltern. Nein, diese Kinder hier kamen mir wirklich nicht vor, die Diamanten auf der Krone der Evolution. Entwicklung war etwas anderes als Wachstum. Das qualitative und quantitative Veränderung beides gehen unabhängig voneinander geschah, wurde ja erschreckend eindrücklich demonstriert. Die Natur war nicht gerade schön anzuschauen auf dieser unentschiedenen Schwelle zwischen Kindheit und Adoleszenz. Eine Phase der Entwicklung, Lernprobetiere und Wachstum, die Schulheit der Ebene. Jetzt kam die schlimme Zeit des lüftenden Klassenzimmers gegen den Geruch dieser Altersstufe, Lernschutz und freigesetzte Phänomene. Die Engel, die sich langsam ausbauen im Körper, schwitzige Kniekehlen, teilige Haut, matte Augen, das unaufhaltsame Wachsen und Hochrang. Es war sehr viel einfacher, ihnen etwas beizubringen, bevor sie Geschlechtsreif waren. Und eine echte Herausforderung zu ergründen, dass sie mit dem Standpunkt Zahlen spielte, ob sie uneinholbar voraus waren oder ob sie die gravierenden Umbauten weiter erfährten. Es fehlt ihnen an jeglichem Bewusstsein für ihren Zustand und erst recht an der Disziplin zu überwinden. Sie standen völlig hin, apathisch, überfordert, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Widerspruchslos gaben sie ihrer Trägheit nach. Die Kraft der Erderziehung schien dreifach auf sie zu wirken. Alles war eine große Anstrengung. Jeder Funken Energie, der diesem Körper zur Verfügung stand, verbrauchte die qualvolle Metamorphose, die der aufwendigen Entpuppung einer Raupe in nichts nachstand. Allerdings wurde nur unsere Entfernung schneller raus. Das Erwachsenwerden forderte nun einmal diese umfangreichen Zwischenformen, in denen sekundäre Geschlechtsmerkmale die Gespürberuch hatten. Dass die Menschwerdung mühselig gewesen sein musste, wurde einem hier im Zeitraum als Punkt geführt. Nicht nur die ontogenesische kapitulierende Gefühle gewesen, sondern auch die Pubertät. Sie wuchsen. Tag ein, Tag aus, und schüben und über den Sommer, sodass man seine liebe Not hatte, sie noch wieder zu erkennen. Folgsame Mädchen verwandelten sich in ästhetische Biester und aufgeweckte Jungs und phlegmatisches Verhüten. Hinzu kam mit Krumpe erprobende Partnerwahl. Nein, originell war die Natur nicht. Aber gerecht. Es war ein krankheitsähnlicher Zustand. Man konnte mal abwarten, wie es vorübergehen. Je größer und älter ein Kind werden konnte, desto länger zog sich die Jugend hin. Der Mensch brachte zu seiner Reife rund ein Drittel seiner gesamten Lebenszeit. Im Schnitt dauerte es 18 Jahre, ehe ein Mensch nur für sich selbst sorgen konnte. Wolfgang zog seine Kinder aus erster Ehe sogar noch bis zum 27. Lebensjahr zahlen. Was heißen Sie also? Die würdigen Lebensanfänger spitzten Bleistifte und baden die Tafel umher. Die Köpfe jeden senken den 5-Sekunden-Takt. Noch nicht ausgebildet, aber mit einer dreisten Selbstverständlichkeit, mit einem Absolutheitsanspruch, der schamlos und anmaßend war. Sie waren keine Kinder mehr, die sich ständig über angehen mussten und in der fadenscheinigen Vorwänden die Individualität des Kanzlers achteten. Sie wurden unter einem Zwang und einem unwollenden Anschein der Heimscheibe über den Bus. Es waren junge Erwachsene. Bereits zeugungsfähig, aber noch frei durch den früh geerntetes Obst. Für sie war die Belohnung bestimmt fantastisch. Wahrscheinlich aber sogar, dass sie einfach nur alt vorkam, ein Zustand, der sich für ihre Schüler nicht mehr ändern würde. Der Junge war nur der älter, alt, viel alt. Innerhalb der Zeit hatte sie längst überschritten. Zum Glück, so blieb sie wenigstens davon verschont, sich für ihre Augen merklich zu verändern. Ein beruhigender Gedanke. Sie hingegen würde diese Menschen aufwachsen sehen, wie sie andere aufwachsen sehen. Und dieses Wissen machte sie mächtig. Ganz vorn hockte ein verschrecktes Pfarrerskind, das mit Holzengeln, Wachsflecken und Blockflügeln und Ritter aufgewachsen war. In der letzten Reihe saßen zwei aufgewanderte Löwen, die einer kaute Kaugummi, die andere war besessen von einem schwarzen Hengsthaar, der sie pausenlos wieder den Dummstrichen als untersuchte. Daneben ein hellblonder Knirps in Grundschulgröße. Ein Traumspiel, wie die natürliche ungleiche Entwicklung der Geschlechter vorführte. Rechts außen an der Fensterfront kündigte ein Herrenkirchen mit offenem Mund, das nur darauf wartete, mit einer ordentlichen Bemerkung des Revier zu markieren. Fehlte nur noch, dass es sich an den Bus kommt. Das musste beschäftigt werden. Vor ihr lag das Blatt, auf dem die Schüler ihre Namen eingetragen hatten, Krakeleien auf dem Weg zu einer rechtsgültigen Unterschrift. Kevin, klar, wie sonst? Kevin schreckte hoch. Nennen Sie einfach Ökosysteme unserer Region. Sein Vordermann fragte. Na dann, ja. Paul, was ist das für ein Baum da draußen? Paul schaut aus dem Fenster. Ein mickriges Kreuzband, das Mittag ertreten. Danke, der war versorgt. Das haben wir nicht gehabt, behaupte ich einen, weil sie nichts Besseres einfiel. Mein Hirn wäre ein Hohlorgan. Ach ja, nun zur ganzen Klasse. Frontalangriff. Denken Sie doch alle noch einmal nach. Stille. Schließlich meldete sich der Pferdeschwanz in der ersten Reihe und immerhin noch Tatgeber fallen. Natürlich wusste sie das. So einen gab es immer. So ein Pferdeschwanzpferdchen ist ein Unterrichtskarren aus der Direktion. Für diese Mädchen wurden die Schulbücher geschrieben, gierig nach abgepacktem Wissen. Merksätze, die sie mit Glitzerstift in ihrer Äpfel schrieben, die ließen sich um einschüchtern vom Wohlstück des Lehrers. Albert setzte Mannschaft an Grenzen dieser Nacht. Sie kannte sie alle, sie erkannte sie so vor Ort. Schüler, wie diese hatte sie schon aufgeweist, sogar klassenweise Jahr für Jahr. Die brauchten sich nicht anzurufen, sie waren besonders. Bene Loma trat ans Fenster in die gleiche Form in der Sonne, wie gut das tat. Die Bäume hatten sich schon zu verfärben begonnen, das abgebaute Chlorophyll und die Blumen frei für die leuchtenden Blattpigmente, Carotinoide und Xanthophylle. Die langstiegenden von den niemanden zerfressenden Blätter der Kastanie hatten wir übereinander, dass die Bäume sich für eine Arbeit machten mit mir, und die sich ohnehin trennten. Genau wie sie uns lebten. Jedes Jahr das gleiche Spiel, seit über 30 Jahren immer wieder von Tor. Sie waren zu jung, um die Bedeutung des gemeinsamen Erworbenen Wissens würdigen zu können. Dankbarkeit war nicht zu erwarten. Ihr ging es noch um Schadensbegrenzung bestenfalls. Schüler waren gedächtnislose Wesen. Sie würden alle eines Tages gehen. Und wenn sie allein würden zurückbleiben, betroffenen Händen von Kreis. Unterirdische auf. In diesem Zimmer hier, zwischen der Sammlung zusammengerollter Schautafeln und der Vitrine mit dem Anschauungsmaterial, ein Skelett mit gebrochenen Knochen, speckige Organe, Trocken mit Platzwunden, mit Pflasterhaut und der ausgeschöpfte Dachs und Brandlöchern und Felder mit roten Augen durch die Scheiben stehen. Das können Sie auch heute wieder machen. Wie der indische Gelehrte, der seiner Universität mit dem Tod hinaus verbunden bleiben wollte, als Mumie an der richtigen Sitzung teilnehmen. Der letzte Wunsch wurde ihm erfüllt. Man zog sein Skelett, seine Kleider an, stopfte sie mit Stroh aus, bei seiner Mitte in den Schädel ein. Aber dann war die Brücke etwas schief, sodass man schließlich einen Wachskopf auf die Überreste montiert hat. Sie hat ihn gesehen, als er in London war. Kleider hatte er mal stehen. Er da hockte in einem riesigen Holzkasten in der Glas. Mit Spazierschock, Strohhut und grünen Wildlederhandschuhen, die ganz genauso aussahen wie das Paar, das sie sich im Frühjahr 1987 als Gesicht gekauft hatte. Für 87 Jahre. Vladimir Ilyich schlief wenigstens und konnte vom Kommunismus träumen. Aber dieser Engländer war bis heute im Amt. Täglich geäugte die Studenten auf ihrem Wege die Hörnsäle, die Träne war sein Grab, er selbst sein eigenes Denkmal, ewiges Leben. Besser als auf einem Spenden. Alte Menschen, fing sie plötzlich an. Alte Menschen erinnern sich selbst dann noch an die Schulzeit, wenn sie alles andere schon vergessen haben. Sie träumte immer wieder erfahren von einer Geburtsprüfung, wie sie da stand, wenn ihr nichts einfiel. Und beim Aufwachen dauerte es mal eine Weile, bis sie klar wurde, dass sie keine Angst zu haben brauchte, die auf der anderen der sicheren Seite. Sie drehte sich um, hatte geisterte Blicke. Man musste höllisch aufpassen. Ehe man sich versah, diskutierte man im Unterricht allerlei Blödsinn. Frühstücksvorlieben, Ursache der Arbeitslosigkeit, Haustierbeleidigung. Plötzlich wurden alle kurz munter und die Stimme war gelaufen. Man musste eine hochkritische Überleitung bauen, sich zurück zu dem Ökosystem hangeln, wo gerade noch aufgekratzte Kinder die Frau wieder in die Gesichter kamen. Das Wetter war das Gefährlichste. Vom Wetter war es nur ein Katzensprung zur persönlichen Befindlichkeit. Und wir sollten es nicht erfahren. Er half nur, den Faden genau an der Stelle wieder aufzunehmen, wo sie ihn verloren hatte. Und langsam ging sie zurück zum Leberpult, weg von den guten Wettern, vom eigensvollen Wetter, Flucht nach vorn. Es gibt Fälle, bei denen sich die Alzheimer- und Demenzkranken weder an den Namen ihrer Kinder noch an die ihrer Ehepartner erinnern können, wohl aber an den ihrer Biologielehrerin. Schlechte Erfahrungen rächen sich nun einmal besser an als gute. Eine Geburt oder eine Heirat mag ein wichtiges Ereignis sein, aber sicher kein Platz im Gedächtnis. Das Hirn, ein Sieg. Merken Sie sich, nichts ist sicher. Sicher ist nichts.
Schriftstellerin in Berlin, ist von Deutschland angereist. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Geboren wurde sie 1954 in Stuttgart, hat Religionswissenschaft in Berlin studiert, hat längere Zeit in Buenos Aires in Paris gelebt und nach dem Studium als Buchhalterin in einer Werbeagentur gearbeitet. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das war bequem, weil meinem Bruder gehört die Agentur. Und ich habe da Geld verdient, konnte kommen gehen, weil ich wollte. Und mir liegen organisatorisch fleißig bürokratische Arbeit.
Daneben gab es dann die ersten literarischen Anfänge, wenn ich das richtig verstanden habe, also kleinere Texte. Und dann, wie ich gerade erfahren habe, war die Lesung von Bonk, dem ersten Roman 1998 in Klagenfurt, mit dem sie dann auch prompt den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, die allererste öffentliche Lesung der Autorin. Ist das richtig?
Das ist richtig und da hatte ich natürlich Angst, das ist selbstverständlich, und hatte auch ein bisschen, war sehr froh. vorsichtig, weil ich fühlte mich zu alt, nach Frankfurt zu gehen. Ich war damals 44 und die meisten sind deutlich jünger. Und da dann zu scheitern, auch im Fernsehen noch zu scheitern, das ist in höherem Alter einfach schrecklich. Also ich wollte das wirklich nicht. Aber man hat mich dann überredet und es ging mir Gott sei Dank gut.
Und wie ich gehört habe, hat es Ihnen auch viel Spaß gemacht und Sie hatten dann nachher dann recht oft Gelegenheiten, das Vergnügen zu haben.
Auf dem ja, es hat mir dann wirklich Spaß gemacht, kann ich anders sagen. Also, das ist ja, man muss dazu sagen, wenn es so schrecklich das im Vorfeld ist und man sich da furchtbare Sorgen macht, der Raum ist gut, die Kameras sind ziemlich versteckt, das heißt, man ist nicht wirklich nicht abgelenkt. Und es ist eigentlich eine leichtere Übung letztlich, als man sich das so vorstellt. Insofern, dann kaum saß ich auf dem Stühlchen, dachte ich, was?
Es gibt ja eine Seite in Interferenzen mit dem Mikrofon. Ich muss mich jetzt entweder von Frau Militaro entfernen und bei Frau Terenzi abnehmen. Geht das anders?
Ich glaube, die dürfen nicht zu nah zusammen sein, die beiden Mikrofone.
Siehst du? Können wir das etwas ausmachen? So, dann haben wir diese unangenehmen Störgeräusche weg. Ja, es kam danach, das ist ja wirklich ein fulminanter Erfolg, würde ich mal sagen, wenn man jetzt Mitte 40 mit seinem ersten Text dann gleich den Ingolf-Bachmann-Preis erhält. Danach folgten viele weitere Bücher. Und auch Frau Legitarov hat, glaube ich, ein besonderes Verhältnis zum Papier und Dingen, die man mit Papier tun kann. Also auch bei Korn haben Sie den Umschlag selbst gestaltet, wie Sie auch Illustrationen in Ihrem Buch Die höfliche Arbeit selbst gestaltet haben. Auch für Apostolov ist der Umschlag selbst gestaltet. Und bei dem aktuellen Roman, dem Blumenberg, nichts. Das Cover von Apostolov etwa sieht so aus, es ist eine Papiercollage. Und ich war überrascht zu sehen, dass es hier ein Bild von Rembrandt auf Cover geschraubt hat. Wie kommt es zu diesem Cover?
Na, der erschien mir insofern sehr treffend, weil das ist ein alter, wer bei sich zusammengesackter Möwe. Das ist immer ein Altiki, so auf. Das heißt, also ich brauche keinen strotzenden Löwen, ja, der so folgen sich betrachtet hat auf dem Umschlag ist. Also der erschien mir so dieses gesackte, zusammengesackte, auch mit durchhängende Rückgrat, das erschien mir günstig für diese Löwen. Ja. Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne lavierte Pferdezeichnung oben rein.
Ja, für den Roman selbst folgte dann, der eben auch 2011 erschienen war und auch für den Deutschen Literaturbuchpreis nominiert war, auf der Hals der Giraffe, Blumenberg hat es sogar auf die Shortlist geschafft. Für Apostolov gab es den Preis der Leipziger Buchmesse 2009, zwei Jahre vorher. Und was im letzten Jahr folgte, kann man sagen, war tatsächlich ein wahrer Preis gegen, ich lese das mal vor, der Wilhelm Raabe Literaturpreis 2011. Der Kleist-Preis, der Ricarda-Buch-Preis der Stadt Darmstadt, der Marie-Louise-Kleißer-Preis der Stadt Ingolstadt. Außerdem haben Sie die Frankfurter Poetikvorlesung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main gehalten. Und sie ist, also Sie ist derzeit Stipendiatin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. Das ist ja wirklich. Frau Demitscharow, was für ein Jahr. Genießen Sie das? Darf es so weitergehen? Kommen Sie überhaupt noch zum Schreiben?
Na, das ist schon außerordentlich. Das ist mir vollkommen klar. Ja, das kann man nicht nur nicht ständig erwarten, sondern das ist sehr selten. Ja, das ist ja eine solche Preisschüttung, was über ihr Haupt sich anläuft, eine solche Kontoschwellung erfahren. Aber das ist natürlich, also trotzdem muss ich die Kirche im Dorf lassen, also auch selbst wenn man einen so schönen Status erobert hat, wie es gerade so aussieht, das ist in der Szene unter Umständen auch in 4-5-jährigen Schein vorbei. Also man muss wirklich ein bisschen da vorsichtig bleiben. Ja. Das ist nicht gesagt, es geht auch nicht so weiter, irgendwann haben sie die Preise im Sack und dann ist auch Schluss. Ich muss mal eines dazu sagen. Wir haben in Deutschland, wir haben vorher ein bisschen darüber unterhalten, ein unglaublich großzügiges Preissystem und ein unglaublich großzügiges Lesesystem, dass wir damit Geld verdienen können. Wir sind ungeheuer privilegiert, auch innerhalb Europas, was das angeht. Also, sagen wir mal, wenn Sie die anderen Schriftsteller auch sehen, also die haben meistens auch schon, wenn Sie Namen haben, so die Preisraten versammelt im Laufe von 10, 15 Jahren. Das ist schon sehr großzügig. Ich würde fast behaupten, dass bei den meisten Kollegen das ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist, ein Drittel Buchverkauf, ein Drittel Lesungen und ein Drittel Literaturpreise. Also bei sehr vielen dürfte es so sein. Das heißt, es ist jetzt außergewöhnlich, dass es in einem Jahr so eine Häufung ist, aber dann kommen natürlich ein paar Jahre plötzlich vor uns. Ja. Und dann kriegen es auch andere, sondern es auch gewöhnt
ist. Ja, wie Sie eben schreiben, es ist nur eine einsame Tätigkeit. Buch von Blumenberg, da gibt es allerdings erst einmal ein Arbeitszimmer, einen geschlossenen Raum, ein Gehäus. Also ist der Philosoph Hans Blumenberg, wir gehen uns jetzt westlich nach Deutschland, ein bisschen zurück in der Zeit, nach 1982 nach Münster und dort an die Universität. Und der Roman beginnt auch mit einem fulminanten ersten Satz. Hatten Sie den auch von Anfang an?
Weiß ich nicht mehr. Also das stimmt schon, da gebe ich meiner Kollegin recht, die ersten Sätze, die kommen, also mir zumindest meistens nachts. Und die sind schon so, oder auch erste Kapitel, also Kapitelanfänge auch teilweise, die sind schon brennend, ja. Das heißt, die wird einem wirklich geschenkt auf diese Weise. Und daran ein so guter Marksatz, der führt schon, schleppt einiges herauf. Das ist schon ganz wichtig, ja. Aber es funktioniert nicht jedes Mal gleich so, ja. Für mich sind übrigens mindestens ebenso, wenn ich wichtige Schlusssätze, würde ich fast denken. Also am Schluss hat das Lust irgendwie darauf verzichten darf, weil ich bin ein Mensch, der stark auf die Apotheose aus ist, ja. Also nicht das Verschleichen des Endes, sondern sagen wir mal, dass das Ende so was wie, als hätten sie im Feuchtle nochmal alles beisammen und würden noch einmal. Das ist mir wichtig. Also
den Schlusssatz wollen wir trotzdem nicht verraten, und der Frau Lichtenscharow nicht den Anfang des Romans vorlesen wird, werde ich jetzt nochmal den ersten Satz verraten, falls Sie den Roman noch nicht kennen. Er lautet: Blumenberg hatte gerade eine neue Kassette zur Hand genommen, um sie in das Aufnahmegerät zu stecken, da blickte er von seinem Schreibtisch auf und sah ihn. Groß, gelb, atmend, unzweifelhaft ein Löwe. Das ist, finde ich, auch mal ein Plot, der bemerkenswert ist. Dieser Löwe, das begreift der Blumenberg sofort. Das ist nicht einfach nur eine Halluzination oder ein Trugbild. Also er fragt sich noch ein bisschen, was es ist. Was er aber sofort begreift, ist, dieser Löwe ist eine Auszeichnung. Dieser Löwe ist eine Ehre und ein Verdienst. Das wird sofort deutlich. Und am nächsten Tag, als er in seine Vorlesung geht, stellt er fest, er ist der Einzige, der diesen Löwe sehen kann. Und der Löwe wird ihn noch lange begleiten, über viele, viele Jahre, bis zu seinem Tod. Und es ist im Verlauf des Romans passiert, was ja passieren muss. Das Wunder, das außergewöhnliche Wunder, wird fast ein Teil seines Professorenalltags. Und er gewöhnt sich an den Löwen, wie es an einer Stelle dann heißt, fast wie an einem alten Haushund. In dieser ersten Vorlesung gibt es vier Studenten, die den Löwen nicht sehen können, dennoch aber wahrnehmen, dass da irgendwas ist. Die spüren, irgendwas ist anders mit Blumenberg. Er starrt auf einen Punkt an der Wand. Und das ist die zweite Geschichte, die in diesem Roman eine Rolle spielt. Auf der einen Seite der Philosoph mit seinen Löwen, auf der anderen Seite vier Studenten: Gerhard, Richard, Hansi und Lisa. Gerhard ist so ein bisschen der langweiligste von allen, wenn ich das mal so sagen darf. Also er ist sehr brav. Er ist auch der Einzige, der sich zu den großen Blumenberg in die Sprechstunde traut.
Er hat meine gänzliche Sympathie.
Langweilig kannst du auch nicht immer uns. Das muss ja nicht Hand in Hand gehen, aber gegen Richard zum Beispiel ist also ein dem Alkohol nicht abgeneigt ist, der es in seiner Dissertation nicht für seine 86 hinaus schafft. Also er schafft es einfach nicht, diese 86. Seite zu schreiben und auf Seite 87 weiterzumachen. Stattdessen reist er dann den Amazonas hinab, verlässt Münster, geht in die Ferne, lernt dort eine sehr, sehr junge Frau kennen, sie ist 14, heißt Maria, und sie wird zum Verhängnis. Dann gibt es noch Hansi. Hansi ist, das heißt, der schönste Mann in Münster, allerdings auch der einsamste Mann in Münster, denn man merkt sofort, mit dem stimmt irgendwas nicht. Er wird das Gedichtmonster genannt. Das Gedichtmonster, dieser schöne Hansi, tingelt durch die Kneipen von Münster und liest Gedichte vor. Später tut er das in Berlin, darum die Gedichte von Goethe, von Fontano, also das ist sein Repertoire groß. Gerhard nun, der sympathische Gerhard, ist verliebt in die zarte Studentin Isa. Isa hingegen, also man weiß nicht so ganz genau, sind die jetzt eigentlich ein Paar zu nennen oder nicht, also wie man so sagt, die haben auf jeden Fall was miteinander. Und wenn es richtig erwidert werden, Gerhards Gefühl für Isa aber nicht. Isa ist nämlich, also sie schwärmt für den Springsteen, sie schwärmt für Virginia Woolf und für Patti Smith. Und außerdem ist sie unsterblich verliebt in ihren Professoren. In Herrn Blumenberg sitzt in jeder seiner Vorlesungen in der ersten Reihe. Und wie das ausgeht, das hören wir jetzt.
Ja. Dazu muss ich zwei Sachen sagen, weil das ist jetzt mitten heraus aus dem Roman. Es geht um diese Isa. Blumenberg hat so gut wie gar keinen Kontakt zu diesen Studenten, bis auf Gerhard, der einmal in die Sprechstunde kommt. Das entspricht übrigens der Realität. Hans Blumenberg hat sich im Jahre 1982 sehr, sehr fern von Studenten bereits aufgehalten und hat als einer der ganz wenigen Professoren es abgelehnt, Prüfungen abzuhalten. Stellen Sie sich das heute mal vor, ein Professor an der Universität erhält keine Prüfungen ab, das ist gar nicht mehr zu machen. Also das heißt, er hat da schon ein sehr solitäres Leben geführt. Trotzdem ist ein Professor auf Studenten angewiesen. Das heißt, es muss die anderen eigentlich geben, ja, weil das der Professor lebt letztlich davon. Deswegen sind sie auch in den Roman gelandet. Eine zweite kleine Bemerkung, die ich für dieses Kapitel noch sagen muss, ist, dass Isa, die in ihm verliebt ist, sich einen ausgehend von einem Roman von Albert Cohen, Die Schule des Herrn, von dem sie fasziniert ist, sich eine eigene Liebesgeschichte mit Blumenberg konstruiert. Und die beginnt immer sehr hartnäckig damit, dass es in Strömen regnet, sie am Straßenrand steht, er mit seinem Beruf vorbeifährt und sie aufhängt und sie dann und so weiter und so eine Liebesgeschichte beginnt. Also immer wenn das in Strömen liest, ist das diese Fantasie. Also verstehen Sie das jetzt nicht, dann sehen Sie das jetzt. Das reicht jetzt aber als Vorbild. Jetzt kann ich nur mit Daniel bitte, wie schön das fotografieren werden und lesen. Gegen 15 Uhr zog sich Isa weiß an. Ein langes fließendes Kreppkleid, weiße Kniestrümpfe und mädchenhafte Riemchenschuhe aus durchbrochenem Leder, die sie vor Jahren gekauft und nie getragen hatte. Sie stellte sich damit vor den Spiegel und kam sich absurd vor. Wie eine Debütantin mit weißer Perlenkette, jedenfalls nicht wie Patti Smith, fällte bloß noch ein Riesenblumenkranz im Haar und ein Sonnenwindlächeln. Sie zog den Mund raus, wie ein ironischer Schnörkel dieser Mund, sagte sie sich, war aber gleich von sich hingerissen. Die Augen so tief, 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 die Augen so weiß, alles so weiß. Die Augen waren wie flach liegende Satzklammern. Jetzt hoben sie sich, jetzt senkten sie sich, hoben sich wieder, senkten sich wieder. War das nicht schön? War sie nicht eine Wundermaschine? Ein nervtötend faches Leben hatte die Wundermaschine bisher führen müssen. Nein, nicht nervtötend, sondern flau dahingleitend im ewigen Halbschlaf. Warum so flau? Konnte ihr einer sagen, warum? Aber es war hinter ihr zerstört, diese flache Fadeleben. Und was kam jetzt? Etwas Großes, Blasses, Bereitwilliges. Sie nahm ein Papierschirmchen in die Hand, das auf einem Stück Cocktailmelone gesteckt hatte, öffnete es, schloss es,
geöffnet wird. Benediktus, auch des See, den Verlässlichkeitsmangel verwendet, der alles beherrscht, wieder gut machen, gell, darum geht's. Benediktus hauchte sie Richtung Spiegel, als beschwöre sie jemanden aus der Luft und begann, vor sich hin zu summen. Es muss in Strömen. Plötzlich zogen sich ihre Augenbrauen zusammen, sie hob tadelnd den Zeigefinger und sagte todernst, beim letzten Mal sind die Sätze ziemlich schamlos aus dir herausgequollen wie Schleim. Aber ich habe es gehört. Jawohl, ich habe gehört und verstanden. Sie ging ans Regal, spulte die Musikkassette zurück, drückte auf den Spielknopf und sagte versonnen, als wäre das Gerät für sie neu eingedrungen. Der Müller ertönte jetzt schon zum 22. Mal laut, viel lauter als sonst. Niemand beschwerte sich. Ihre Mitbewohnerinnen waren ausgegangen, der Kater hatte sie verdrückt. Springsteen ging auf Wasserfahrt, down to the river. Springsteen kostete das Down mit ihm über uns aus, rührte vom ärmlichen jungen Paar, dem kein Glück beschieden war, stromabwärts hinunter, immer hinunter ins Wasser verhüllte, in die Liebesfahrt ein Wogen sog, geschmeidig, kraftvoll, dunkel zu den offenen Fenstern hinaus. Natürlich war Blumenberg kein Bauarbeiter, der für die Johnstown Company arbeitete. Seine Konstruktionsarbeiten spielten sich auf dem Papier ab. Aber der brennende Blumenberg blieb, wurde durch Springsteens Stimme lebendig und starrte sie an. Es goss in Strömen. Sie betrachtete einen ihrer Knöpfe, als hätte sie ihn nie zuvor gesehen. Er war klein, weiß und hatte Zacken wie ein Zahnrädchen. Eine schwarze Linie schlängelte sich unter den Zacken einmal rundherum. Er stammte nicht aus der Fabrik ihres Vaters, da wurden solche Knöpfe nicht hergestellt. Mir kamen die Poliertrommeln in den Sinn, die am Kopf in ihrer Fabrik in einer Reihe standen, gefüllt mit Holzstückchen und Polierpaste, worin schimmernde Perlmutknöpfe so lange gedreht wurden, bis sie auf Tanz gebracht waren. Sie hatte die Knöpfe von einer alten, getröteten Bluse abgeschnitten und an ihr Kleid genäht. Vor langer Zeit hatte sie einmal im Radio ein Hörspiel aus den 50er Jahren gehört. Da verschwanden Mädchen und aus ihnen wurden Knöpfe gemacht. Schöne Knöpfe, einzigartige Knöpfe, mindestens so schöne Knöpfe wie der, den sie jetzt den Bühnenstoff wie ein spitzes Berglein hochziehend zwischen den Fingern hielt. Ob sie lauter Knopfmädchen vor dem Bus trug, wie viele waren es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie war vielleicht auch ein Knopfmädchen, aber ihre Verwandlung bestand noch bevor. Sie ließ vom Knopf wieder ab und ging vor den Fenstern hin und her. Vielleicht sollte sie an seinem Haus vorbeifahren, nur zu sehen, ob der Strauß noch vor dem Eingang lag. Bestimmt nicht. Der Alpha war gestern Abend, als sie ins Kino wollte, nicht angesprungen und würde sich jetzt ebenso wenig vom Fleck rühren. 24 weiße Linien, gehüllt in weißes Seitenpapier, umschlungen von einem grünen Samtband mit winziger Karte. Samtband, das man zur Rokoko-Zeit am Kleid getragen hätte, um die Bumsen abzuschneiden. Mit Papierwickel unten ein Tütchen, blumenfrisch, damit sie mehr hielten. Sie ärgerte sich. Das Tütchen war der Gipfel der Albernheit. Wie lange hielten sich Blumen maximal, wenn man ihnen regelmäßig frisches Wasser gab und sie anschnitt? 5 Tage, 10 Tage, sie wusste es nicht, hatte mit Schnittblumen keine Erfahrung. War zuzutrauen, dass er Blumen hasste. Springsteen rührte sich nun zum 23. Mal das ausgetrocknete Fußbällchen ab. Das Kärtchen. Ob er es überhaupt gelesen hatte, verwundert, amüsiert, das Ding zwischen den Fingern gedreht oder was Kluges oder was Schleimiges dazu gesagt, oder hatte seine Frau den Strauß gefunden und ihn mit Samtkärtchen gleich in den Müll geworfen. Warum bloß war sie auf so eine Schnapsidee verfallen? Wenn er es gelesen hatte, war es doppelt und dreifach peinlich. Peinlich, packen. Sie wollte sich jetzt nicht erinnern, was sie da geschrieben hatte. War typischer Verliebtenschluss, weil ich nicht anders kann, als mit jeder Phase meines Herzens verehren. Schwachsinn. Einen Mann mit kahler Schädeldecke und kleinem, welligen Haarkranz an den Seiten verehren. Verreine Schwachsinn. Sie hatte ihn bloß gefoppt. Ihren Namen hatte sie zwar nicht preisgegeben. Aber er hat bestimmt darauf gekommen. Er hatte sie ja immer angesehen in ihren Vorlesungen, hatte aufgegeben, sie angesehen und in ihren Augen das große Licht entzündet. Doch, das große Licht. Seither war sie gebenedeit. Nein, Blödsinn, gepeinigt in seinem Namen. Auf ihrer Haut überlief sie's Wirren. Er und sie lebte in einer kleinlichen Welt voller Nein. Sie würde jetzt alles auseinanderfalten, was in ihr war. Böses, Gutes, Dummes, Gescheites, Peinliches. Zeit mit der eigenen inneren Weltauslegung zu beginnen. Peinlich, sie war peinlich. Die unwiderrufliche Wohlgelittenheit hatte sie nicht bei ihrem Gott gefunden und war dadurch peinlich geworden. Es goss in Strömen. Sie war durchnässt. Scheiße, überbrüllte sie Springsteen. Sie waren nicht zwei verzweifelte junge Leutchen, nicht Romeo und Julia aus der amerikanischen Provinz, die keinen Ausweg wussten. Peinlich, peinlich. Der Gott ihrer Wahl war ein alter Mann. Es goss in Strömen. Der Scheibenwischer arbeitete wie verrückt. Blumenberg öffnete die Wagentür. Mit Springsteens Stimme und einem über die Schulter gehängten Täschchen wanderte Isa aus dem Zimmer, wanderte aus der Wohnung, wobei sie keine Mühe darauf verschwendete, die Tür hinter sich zuzuziehen, wanderte zu ihrem Fahrrad, das sie unverschlossen vor dem Haus abgestellt hatte, setzte sich auf den Sattel und fuhr los. Erst als 100 Meter oder mehr gefahren war, hörte sie Springsteens Stimme nicht mehr. Es machte Spaß, in den leeren Straßen herumzufahren, nachmittags bei warmem Wetter. Wie dumm, dass er mitten in der Stadt ausgerechnet Gerhard in die Quere kommen musste. Vielleicht aber auch nicht dumm. Immerhin, er hatte Anrecht auf ein bedeutendes Wort, das er immer behalten würde. Aber sie durfte sich nicht ablenken lassen, von ihm schon gar nicht. Gerhard war stur, der gab nicht so schnell auf. Sie radelte wieder los und radelte. Wobei es ein Wunder war, dass sich das lange Flatterkleid nicht in den Speichen verfing. Sie kannte den Weg, den sie schon öfter mit dem Alpha gefahren war. Er führte auf breiten Straßen aus der Stadt hinaus, wo der Verkehr mächtig zunahm und sie selbst, das fühlte sie deutlich, in ihrem weißen Kleid wie ein Engel, ein Blumenmädchen aus dem Nirgendwo, das nicht in solchen Verkehr gehörte, wahrgenommen wurde im Mittelalter so täglichen Kaffeefahrer, die sie verblüfft überholten. Nichts konnte, rein gar nichts konnte ihr geschehen. Sie hätte auch gegen den Gegenverkehr anfahren können. Sie war der lebendige Gegensatz zur Welt und auf der Flucht. Auch Fliehen ist Handeln und Blumenberg. Blumenberg hat ihr diesen Gegensatz angesonnen. Blumenberg hatte ihr Bescheid gestoßen. Er schob sie von hinten an mit seinem langen, bärenlangen Zeigefinger, den er ihr in den Rücken gebohrt hatte und mit dem er bis an ihr Herz vorgedrungen war. Fahr, fahr voran, mein armes, durchtränktes Seelchen. Fahr, du schlägst noch mit den Flügeln und erhitzt dich im weißen Kleid, bräutlich bestimmt, nach Art der Engel, nicht der Menschen. Der Himmel hatte sein leichtgewichtiges Blau verloren und sich mit Blei bezogen. Isa schwitzte, ihre Finger krampften sich um den Lenker. Am Ziel angekommen, stieg sie umständlich vom Rad. Auf einer Brücke, unter der die Autos dicht an dicht durchfuhren, drei Spuren hin, drei Spuren her. Es kam jetzt auf jede noch so kleine Bewegung an. Obwohl ihre Arme und Beine bedeckt mit einem Schweißfilm zittrig und krampfig von meinem Rad fahren, nicht richtig gehorcht. Ein Schwarm Krächzvögel flog im fernen Wald zu, grober Spott lag in ihren Stimmen, nicht sich beirren lassen. Die Bewegungen mussten verständlich ausgeführt werden. Ein Guru hatte zu Meditationszwecken das Heben und Senken der Beine, das Heben und Senken der Arme, Stehen und langsames Gehen befohlen, Ferse abrollen, auf den Zehenspitzen wippen weiters. Sie hatte das Perlentäschchen in den Fahrradkorb gelegt, ein Geschenk der Mutter. Es hatte eine besondere Bewandtnis mit diesem Täschchen. Ein Gefangener hatte Perle um Perle aufgeschickt, eine recht kitschige Gebietsarbeit, die sie immer im Schrank verwahrt hatte, weil es ihr unmöglich war, mit einem an einer Kette hängenden Perlentäschchen zu einem niedlichen, süßen Ding, das dauergewählte Frauen abends ins Theater oder in die Oper mitnahmen, mit so einem Ding in Münster herumzulaufen. Weil ein Gefangener sogar ein lebenslänglicheres gemacht hatte, hielt sie es trotzdem in Ehren. Mein Geschlechtstäschchen, sagte sie dann, und kam darüber ins Lächeln, sogar mit rotem Blut. Was genau war denn im Geschlechtstäschchen drin? Ein lauer Wind fuhr ihr in die dünnen Haare. Sie grübelte mit zusammengezogenen Brauen wie ein Kind, das 5 und 7 zusammenzählen muss, während die Hände das Brückengeländer umklammerten und das rechte Bein auf die Seite schwang. Ein 100-Markschein ist drin, Dummkopf. Das musst du doch wissen, in der kleinen Börse mit dem Druckknopf, der nicht richtig schließt, bisschen klein Geld, bestimmt ein 5-Mark-Stück und ein paar Zehner. Und was ist mit dem Tempotaschentuch? Wozu brauchst du denn ein Tempotaschentuch? 1 oder 2 Tempotaschentücher für Kumpel mit Wurzeln, ne? Nicht schön gefaltet, nicht sauber. Ja, und was haben wir denn in dem kleinen, winzigen Innentäschchen? Ein Lippenstift von Chanel, hellrot, der so trocken quackt, wenn man die Haube abzieht. Und das Puderöschen, Öschen, wie das so ein niedliches Ding mit falschen Brillanten als eingelegte Sterne auf blauem Grund, wenn man es öffnet, schlägt es wie ein Schmeichler die Augen auf das unschuldige Ding. Ja, und was denn noch? Noch was und noch was? Werden wir hier denn nie fertig? Der Augenbrauenstift, von dem über die Kappe herunterrutscht, ein Lippenkonturstift. Unten im Verkehr taugt ein großer, langer, gelber Laster auf. Und nicht vergessen. Ja, nicht vergessen, ja was denn? Den Personalausweis natürlich, kleiner Dummkopf. Wo hast du bloß deinen Kopf? Mit Personalausweis hat ein ordentliches Schwabenkind immer dabei ausgeschnitten, ein Bonn mit einem Bild, auf dem das Persönchen in Schwarz-Weiß aussieht, als wäre es böse auf die Welt. Was hängt jetzt der Spaß auf dem Geländer, der so lustig mit dem Kopf hochfährt? Da war das linke Bein hinübergeschwungen, waren die Hände gelöst und sie flog auch schon, flog eng gleich. Wenn immer behauptet wird, in den letzten Sekunden zöge das Leben in rasendem Lauf vorüber, so trifft das in dem Fall nicht zu. Isa dachte an ihren Augenbrauenstift, nicht an Blumenberg, wie es doch zu erwarten gewesen wäre. Bestimmt hatte sich die Kappe wieder gelöst und das Schiff das Innenfutter verschmiert. Sie flog und dachte mit aller Gewalt an die Schmiererei, bis die Zähne zusammen fest, das vom oberen linken Schneidezahn ein Stück absplitterte. Eine zu vernachlässigende Größe gemessen daran, was alles splitterte und brach, als der Körper auf dem Asphalt aufschlug.